Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven.
Also gut, das Mikrofon ist aufgegangen und wir treten auf. Hier sind auch Vorhänge, von denen habe ich noch nie erzählt. Der Vorhang geht dann immer zu und dahinter verschwindet der Steven Mehlhorn und macht dann die Aufnahme. Hier geht aber das Mikrofon auf und deswegen sind wir zu hören, zu sehen sind wir ja gar nicht. Beginnen wir mit den Figuren, die für die nächsten 45 Minuten hier auftreten. Wer wir sind, die wir hier sprechen oder als die wir hier sprechen, das ist ja mehr oder weniger auch immer eine Wahl. Wir sind ja immer sehr viele, wir haben viele Titel erworben, wir haben in unserer Biografie viel erlebt. Wir sind dieses und jenes und vieles andere auch nicht. Und ich bin selbst hier in diesem Gespräch über Lehre und Lernen zwischen Magie und Handwerk in diesem Podcast immer Vizepräsident und Dozent. Also ich bin sozusagen zweimal da. Als Vizepräsident für Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität interessiere ich mich für Lehre und Lernen. Drum habe ich mich für diesen Posten letztlich auch die Hand gehoben. Und als Dozent, als Inhaber der Dozentur für Film- und Medienwissenschaft interessiere ich mich für Lehre und Lernen, weil ich es tue. Und ich tue es, weil ich mich dafür interessiere. Trotzdem weiß ich gar nicht genau, was das ist. Und deswegen führe ich diese Gespräche hier. Und ich bin gespannt, als wer du dich, lieber Jan, vielleicht darf ich so viel schon sagen, hier vorstellen wirst und auftreten wirst in diesen nächsten 45 Minuten.
Ja, lieber Simon, danke für die Einladung. Ich bin Jan, ich bin im dritten Semester von meinem Master in Medienwissenschaft hier an der Bauhaus-Universität, bin dementsprechend über meine Rolle als Student natürlich auch sehr an Lernen interessiert, aber auch über verschiedene Tätigkeiten hier zum Beispiel in Weimar in Form des Vorkurses für Erstsemesterstudierende natürlich auch am Lehren, insbesondere am studentischen Lehren interessiert, dass ich schon in meinem Bachelor verschiedene Möglichkeiten hatte auszuführen und dementsprechend freue ich mich mit dir hier auch ein bisschen über studentisches Lehren, generell das Verhältnis von Lehren und Lernen aus einer studentischen Perspektive zu sprechen.
Sehr schön. Studentische Lehrerfahrung und studentische Lernerfahrung oder umgekehrt, also nicht nur Lernerfahrung, sondern auch Lehrerfahrung bringst du mit und die auch schon gleich an zwei Hochschulstandorten. Bachelor hast du gemacht wo?
In Freiburg im Breisgau, Medienkulturwissenschaft.
Freiburg im Breisgau, wie schön. Freiburg ist eine schöne Stadt. Weimar ist auch eine schöne Stadt?
Das ist auch eine sehr schöne Stadt.
Okay, studentische Lehre in Freiburg. Vielleicht darf ich dich dazu fragen, wie deine Lehrerfahrung, also wie kam das zustande, dass du Lehrerfahrung im Bachelor gemacht hast?
Das kam relativ zufällig zustande tatsächlich. Ich bin da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes reingerutscht. Das war in meinem dritten Bachelorsemester. Ich war dort studentische Hilfskraft von der Dozentin, die dort sozusagen die Einführungsvorlesung in die Medienkulturwissenschaft gemacht hat.
Wer ist das?
Das ist Professor Dr. Bettina Papenburg, die ist inzwischen nicht mehr in Freiburg, die ist jetzt an der FU in Berlin.
Okay.
Und da kam dann so ein bisschen auch das Interesse auf von den damaligen Erstsemesterstudierenden, vielleicht ein bisschen zugänglichere Perspektiven auf die Texte, die dort gelesen werden, zu bekommen. Das heißt, dass vielleicht jemand aus höheren Semestern mit ihnen über die Texte redet, Perspektiven einbringt, wie das letzten Endes an anderen Stellen eingebracht wird. Also so, was fange ich mit McLuhan an, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe von diesem Fach, das ich jetzt studiere, was ja bei Medienwissenschaft oft ein großes Problem ist, dass man am Anfang noch nicht so diesen Gegenstand greifen kann. Und dann habe ich das gemacht. Wir haben uns wöchentlich getroffen. Es war eher so ein sehr informeller Kreis und das hat sehr gut funktioniert und wurde dann im Jahr darauf, dass also diese Vorlesung findet immer im Wintersemester statt, wurde das dann sozusagen institutionalisiert als ein richtiges, was auch immer das heißen mag, Tutorium, das mit festen Zeiten angeboten wurde, mit festen Abläufen, die immer gleich waren, wo dann eben diese zentralen Texte oder das, was die Freiburger Medienwissenschaft, die ja sehr anders ist als die Weimarer Medienwissenschaft, würde ich jetzt mal so sagen, als zentrale Texte dieses Faches auffasst, die dann dort diskutiert wurden, näher gebracht wurden, mit Beispielen nochmal genauer unterfüttert wurden. Ja. Das habe ich dann im Jahr darauf nochmal gemacht. Bin dann für meinen Master hierher gekommen und hatte dann eben die Chance, auch hier das in einem anderen Format weiterzuführen. Jetzt nicht in so einem rigiden Tutorium mit festen Texten, sondern eben im Kontext des Vorkurses, der für die Studierende der Medienkultur, ja. Architektur, Urbanistik und ich denke andere, ich glaube auch Kunst und Gestaltung ist auch noch mit dabei.
Ich glaube, die waren da dabei, ja.
Genau, dann eben dort spielerisch in diese, ja, diese neue Welt der Universität einzuführen, in was an anderer Stelle vielleicht als die Praxis der Theorie bezeichnet werden kann,
ja.
Dass wir uns dort unterschiedliche Aufgaben ausgedacht haben, die diese Erstsemesterstudierenden ausführen müssen mit uns innerhalb von anderthalb Stunden.
Ja.
Genau, das ist so mein Verlauf der studentischen Lehre bis jetzt.
Ausgezeichnet. Da also ganz besonders interessiert mich dieses Zustandekommen dieses ersten Formats. Das ist ja so ein bisschen, kann man ja einen Ursprungsmythos oder sowas, so ein erstes Gespinst. Du hast, ich habe jetzt gehört, dass du unterschieden hast zwischen danach ein richtiges Tutorium und dieses nicht richtige Tutorium, daran bin ich jetzt schon sehr interessiert.
Ja.
Wahrscheinlich ist vieles davon unbewusst gelaufen und so weiter, vielleicht auch ungeplant, aber das zu erzählen ist, glaube ich, jetzt wirklich interessant. Also das war sehr informell, ich stelle mir das, also Zeiten müsst ihr ja irgendwie gehabt haben, ihr seid euch ja nicht zufällig begegnet und habt dann angefangen, drüber zu sprechen. Aber erzähl mal, wie habt ihr euch da organisiert und wie, vielleicht so ein bisschen den Verlauf erinnern, das finde ich wirklich spannend.
Also es gab sozusagen, es gab ein erstes Treffen, es gab eine erste E-Mail, die dann damals von Bettina rausgeschickt wurde, dass das jetzt angeboten wird. Das war eine wirklich undankbare Uhrzeit, also es war freitags auf all, also von allen Tagen, von ausgerechnet der Freitag, ich glaube von 18 bis 20 Uhr.
Ach, Freitagabend.
Genau.
Okay, es gibt den Montagmorgen und den Freitagabend, das sind die schönsten Zeiten, ja.
Entsprechend, am Anfang waren noch, kamen schon einige, ich würde sagen, es waren so 20 Leute am Anfang da, um das erstmal so zu sehen. Und wir hatten keinen so richtigen Ablauf. Wir wussten noch nicht so richtig, was wir miteinander anfangen sollen. Also so,
erzähl mal von dem ersten Mal.
Ja, das erste
wie,
Mal
wie war das
ich
genau?
Wusste, also ich meine, man muss das so sagen, ich war im dritten Semester. Ich war also zwei Semester
auch neu,
älter. Ich war also quasi, ja, also so, wenn ich jetzt zurückblicke, wusste ich auch nicht viel mehr als,
ja,
als
super.
Leute aus dem ersten
Semester.
Aber
das ist ja toll, muss man mehr wissen.
Ja.
Das, die Fragen sind da alle drin, erzähl.
Genau, und die kamen dann so langsam an und ich war total aufgeregt, weil ich wusste jetzt natürlich, also weil das ist ja auch, es ist so eine gewisse Dynamik, die dann ja auch direkt herrscht. Das war nämlich auch noch in einem Uniraum.
Ja, ja.
Das war nicht irgendwie in einem Café oder in einer Kneipe oder in einem autonomen Zentrum oder irgend sowas.
Okay.
Sondern es war eben direkt in einem Uniraum und damit hast du ja quasi eigentlich auch schon so eine Art räumliche Anordnung, die auch vorne steht jemand, von dem wird jetzt erwartet, diese Person weiß etwas und diese Person vermittelt uns jetzt etwas. Und da war ich schon direkt, da hatte ich ein gewisses Unbehagen mit.
Super.
Auch. Deswegen wollte ich dann, okay, vielleicht Stuhlkreis, vielleicht generell irgendwie einfach im Raum verteilen oder sowas.
Hab ich
dann
vorgeschlagen. Das war der erste Ansatz. Raum.
Genau.
Es muss einen Raum hergeben.
Es muss was mit der Medienwissenschaft, würde ich sagen, mit dem Dispositiv gemacht werden. Und das haben wir auch versucht, aber das ist so, da kommt man dann an und ist so, ja, und ich habe hier auch ja schon diese Texte gelesen und ich habe diese Ideen über Raumanordnungen und sowas. Die Erstsemester wiederum ja gar nicht. Die kommen ja noch aus der Schule. Für die ist das nichts anderes, also für die ist das, wie Lehren und Lernen funktioniert.
Okay.
Ich sitze hier, vielleicht habe ich sogar noch eine Sitzordnung oder so, das gibt es ja in der Uni gar nicht mehr.
Ja.
Wäre lustig, wenn. Aber
könnten wir mal probieren, aber gut.
Ja, okay, weiter. Wäre lustig, wenn. Aber wenn, und dann hatten die da auch so, wussten die auch nicht so richtig, okay, sollen wir uns jetzt hier hinstellen? Also haben auch Rückfragen gestellt tatsächlich. Also ich war so, vielleicht natürlich doch mal im Raum. Und dann war natürlich so, ist das okay, wenn wir hier stehen? So, na klar, also mach doch einfach, was ihr wollt.
Guck
also so,
an, toll,
das heißt, man musste trotzdem irgendwie so ein bisschen, es hat so eine gewisse, ja, Notwendigkeit gehabt, trotzdem irgendwas zu lenken auch vielleicht. Und das haben wir dann so gemacht, wenn man Freiburger Medienkulturwissenschaftsleute fragt, was habt ihr denn im ersten Semester gemacht, dann sagen die zwei Dinge, wir haben einen Film gemacht und Lesefragen beantwortet. Und dieses Lesefragenformat heißt, es werden Lesefragen im Vorfeld vorbereitet von der Dozentin, die quasi mit denen dieser Text angegangen werden soll, der jetzt gelesen wird. Also zum Beispiel bei McLuhan ist dann McLuhans legendärer Text, das Medium ist die Botschaft, ist die erste Lesefrage. Was meint McLuhan, wenn er sagt, das Medium ist die Botschaft?
Okay.
Und das ist dann quasi eine Frage, die beantwortet soll und auch diskutiert wird und dann in einer Endabgabe auch verschriftlicht werden soll. Dann haben wir gesagt, okay, wir kommen hier zusammen und wir besprechen einfach mal diese Fragen. Was heißt diese Frage überhaupt? Was ist mit dieser Frage impliziert? Also auch erstmal, bevor wir an die Antwort gehen, uns überhaupt erstmal angucken, was ist das für eine Art von Frage, die hier gestellt wird? Was impliziert diese Frage vielleicht auch?
Du hast die Fragen von der Dozentin bekommen.
Genau, die bekommen aber alle.
Also okay. Und das war schon mal ein Setting.
Das war ein Setting, mit dem man hat sehr gut arbeiten können.
Ja.
Und dann war es natürlich auch so, dann habe ich die gefragt, okay, an was erinnert euch das? Fällt euch vielleicht irgendwas ein? Dann konnten die Beispiele teilen.
Wie war das dann genau? Du hast eine Frage gestellt, dann melden die sich gleich, jeder will was sagen oder
nee.
Nee, genau.
Nein. Wie ist es denn in echt? Es war die diese klassische Stille erstmal, ja. In der dann um Worte gerungen wird von der Person, die die Frage gestellt hat und umformuliert hat und dann frage ich mal, okay, was erstmal, also so, ich wusste natürlich auch noch nicht so, ich meine, das war das allererste Mal, dass ich das gemacht habe.
Wie natürlich, alles. Das war bei mir genauso, auch wenn es nicht im Studium, sondern das danach war, aber deswegen interessiert es uns ja auch alle. Wie hast du das gemacht, dass die Leute reden? Also haben die von selber, ich meine, das ist ein bisschen niedrigschwelliger wahrscheinlich, als wenn da jetzt irgendwie.
Ich glaube, ich habe irgendwann angefangen, also es, vielleicht um auch kurz von dem McLuhan-Beispiel wegzukommen, es gab dann später einen Text, der dann gebracht wurde, wo es dann um Zeichentheorie geht. Und da habe ich dann angefangen, über Videospiele zu reden. Mhm. Also so, was passiert da, also was um alles in der Welt hat es, wo ist der Bezug davon, dass ich A drücke und eine Figur springt?
Okay.
Also das hat ja wirklich gar nichts miteinander zu tun.
Ja.
Und dann haben die angefangen, Beispiele zu sammeln. Also zum Beispiel auch, eine meinte dann zum Beispiel, was hat es denn, also so, warum um alles in der Welt bedeutet es, dass mir ein Beitrag gefällt, wenn ich auf eine Stelle auf meinem Handy drücke?
Ja.
Oder auf, also so diese ganzen, oder der, mein Lieblingsbeispiel in dem Fall ist ja der Play- und der Pause-Button.
Ja,
weil? Also dass diese beiden, was hat dieses quergelegte Dreieck in irgendeiner Weise mit zu tun mit etwas läuft?
Okay, ja.
Oder spannenderweise sieht man dieses Dreieck ja nur, wenn etwas pausiert.
Ja,
also, stimmt. Um quasi die Möglichkeit zu haben, weiterzudrücken. Mhm. Und dann, man hat so gemerkt, es gibt Zugänge, die funktionieren viel, viel besser als andere. Und ich habe dann so relativ schnell gemerkt, es bringt gar nichts, wenn ich versuche, hier zunächst mal über reine Textarbeit ranzugehen. Ich bin immer noch der großen Überzeugung, dass das Zentralste ist, dass es hinkommen sollte, gerade mit Erstsemestern, dass sie am Ende aus dieser Veranstaltung hinauskommen und sich über die Zentralität von genauer Textlektüre im Klaren sind. Aber um dahin zu kommen, muss man über ein paar Steine erstmal stolpern. Nicht springen, sondern stolpern.
Ja, sehr gut. Ja.
Und dann war für mich irgendwann klar, die Aufgabe, die ich hier einnehme, ist nicht, also gerade in der studentischen Lehre im Sinne von Tutorien, ist nicht irgendwie denen nochmal den Text zu erklären. Das können Dozierende machen. Ich bringe denen lustige Beispiele mit.
Ah,
ich versuche, die zu affizieren vielleicht.
Mhm.
Eine Sitzung, die kam dann später, die war, das ist vielleicht okay, wenn ich jetzt quasi schon den Sprung mache, die war dann ein Jahr
absolut.
Später.
Absolut, ja, ja, klar.
Da ging's, und das ist auch etwas, was zum Beispiel mich immer schon total interessiert hat, noch bevor ich das quasi studiert habe, wie kommt eigentlich sowas wie Musikgeschmack zustande oder Filmgeschmack? Warum finde ich diesen Film gut und die andere Person ihn nicht? Obwohl wir doch eigentlich irgendwie, keine Ahnung, von den gleichen Orten kommen. Und dann gab es da einen Text von einem amerikanischen Kulturwissenschaftler, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wer das war, aber es ist auch relativ egal.
Mhm.
Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe denen gesagt, okay, wir räumen jetzt mal alle Tische an die Seite.
Mhm. Das war schon das zweite Mal, da bist du ganz anders reingegangen.
Genau, das zweite Mal, da gab es gar keine Tische, das war nämlich online, das war das Corona-Semester.
Ach so,
genau, das
noch
kam
mal
ja nochmal dazu.
Ja.
Aber ich habe denen gesagt, okay, wir machen jetzt mal alle unsere Kameras aus und ich lasse jetzt, und dann habe ich im Vorfeld ein 5-minütiges DJ-Set aufgenommen. Mit Songs, die halt ineinander übergehen. Und ich habe denen gesagt, stellt euch, macht doch mal das Licht bei euch im Zimmer aus, macht die Kamera aus und tanzt einfach mal ein bisschen so dazu.
Ah, ja.
Und achtet mal so ein bisschen darauf, okay, ob bei dem Song, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so Lust, irgendwie mitzutanzen, wie tanze ich zu dem Song im Vergleich zu dem anderen? Und dann sammeln wir mal. Und davon ausgehend konnte man diesen Text unglaublich gut erklären.
Mhm.
Also so, dann haben diese ganzen, also da wurde dann viel mit Foucault und Deleuze und so, also so Leute, die teilweise sehr, also für Erstsemester
nicht im ersten Semester
zugänglich sind.
Ja, ja.
Und dann wurde das auf einmal greifbar durch diese, und das war, glaube ich, für mich so der Switchpunkt, an dem ich so für mich gemerkt habe, okay, Lehre in diesem Kontext kommt viel über so eine Affizierung. Über Beispiele, die sie vielleicht schon kennen, aber noch nicht so kennen.
Mhm.
Also so, es macht dann schon einen Unterschied, ob ich diesen Song dann halt irgendwie auf dem Weg zur Uni höre oder jetzt in der Uni selber unter diesen Fragen.
Und, ja, genau. Das ist interessant. Na klar, das ist natürlich auch bei Filmen, weil du auch von Filmgeschmack und so weiter unter dieser Bedingung oder unter jener Bedingung, manche Filme haben einfach keine Chance, sich zu entfalten morgens um 10 im Seminar. Also zum Beispiel 50er-Jahre-Horrorfilme sehen dann aus wie lächerliche Wichte, aber die hat man natürlich um Mitternacht im Kino gesehen und musste nachher noch heim, und zwar durch eine Welt, also durch eine, man hatte kein Handy und gar nicht. Aber solche Geschichten, ja, okay, das heißt, aber jetzt bringst du diese Musik unter eine andere Bedingung als auf dem Weg zur und so weiter, und wie ist dann die Erfahrung, wie war das Feedback oder was ist dann?
Also die fanden das mega cool. Das war, man muss dazu auch sagen, und ich glaube, das kommt jetzt noch ergänzend zu dem, was du gerade meintest mit dieser Weg nach Hause zum Beispiel dann auch. Mhm. Das war zu einem Zeitpunkt, das war Anfang Januar 2021, also wirklich Horrorphase, ja. Corona. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das in Thüringen war. In Baden-Württemberg war das so, dass nach 20 Uhr niemand mehr aus dem Haus durfte.
Ja, im Sinne ich auch so, wir hatten einen Hund zu der Zeit, drum habe ich Erfahrungswissen war dann anders, wir durften dann irgendwie uns bewegen. Aber ja, ich glaube, es gab starke
Ausgangssperren. Das war dann eben auch so, dass dieses Tutorat auch wieder, es war mittwochs von 18 bis 20 Uhr ging und danach durften sie nicht raus. Aber was wir dann quasi geboten haben in dieser einen Seminarsitzung war ein Moment, in dem man quasi unter wissenschaftlichen Bedingungen tanzen durfte.
Ja, richtig, nicht schlecht.
So dementsprechend war das dann auch so, glaube ich, für alle Beteiligten ein fast schon Katar, also eine Form von Katharsis. Aber es kam sehr gut an und ich glaube jetzt auch unabhängig tatsächlich von dieser Rahmung, dieser gesamtrealitären Rahmung durch die Corona-Krise zu diesem Zeitpunkt. Ich habe das.
Das ist interessant, weil das ist ein Format, das kann man eigentlich das stelle ich mir im Seminarraum in Präsenz schwieriger vor. Mhm. Also dass du ein Seminar hast, alle sind in dem Seminarraum zusammen, können aber sich partiell abschalten und dann privat werden und dann tanzen. Also das wäre, glaube ich, ein anderer zu sagen, ja, wir verdunkeln jetzt von mir aus oder weiß ich nicht was, und dann machst du es im Seminarraum die Musik aus und alle sollen jetzt tanzen. Du hast eine völlig andere Situation natürlich, weil du plötzlich eine soziale Situation hast. Das ist ja spannend. Das heißt, hier hat diese Digitalität ein ganz eigenes Format und bietet auch eine Möglichkeit an, die da wirklich was eröffnet. Also hat ein echtes Potenzial.
Vor allem auch durch diese direkte, ich glaube, diese direkte Rahmung macht einfach die Kamera aus. Niemand muss euch sehen.
Genau.
So,
das musste ich nie sagen. Ich musste immer sagen, mach mal die Kamera an. Also das fand ich jetzt ganz interessant schon in der ersten Bibel. Aber gut, ich habe das auch, wir haben dann auch, ich bin da ein bisschen ambivalent, aber den Diskurs müssen wir jetzt nicht aufmachen, ob man sich immer zeigen muss oder so. Ja. Und das heißt, da ist was Populärwissenschaftliches und du hast durchaus zu verstehen gegeben, wir haben an der Uni keine Angst davor. Ja. Das muss hier nicht alles mühsam sein und ernst und streng und Hand ans Kinn und so, sondern wir erforschen Dinge.
Mhm. Ich glaube auch, das ist auch was ich jetzt gerade auch in Bezug auf Erstsemesterstudierende ganz besonders gemerkt habe, ist diese, ich glaube, um jetzt vielleicht auch schon mal so eine große Universalthese aufzumachen, was für mich gute Lehre ausmacht.
Ja, super.
Oder gerade, also so würde ich, also ich glaube, das kann sich gegen Ende, kann sich das, oder im Verlauf des Studiums kann das ein bisschen weniger Relevanz bekommen oder weniger gewichtet sein. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist es unglaublich wichtig, so etwas wie Neugier anzuregen und zu entfernen aus diesem Gedanken von, es gibt einfach Leute, die sind neugierig und es gibt Leute, die sind weniger neugierig. Sondern ich glaube, ich würde sagen, dass Neugier auch eine Form der Praxis ist, die man durchaus erlernen kann.
Ja.
Und ich glaube, dass es in der Medienwissenschaft ganz besonders gleichzeitig wichtig ist, genau diese Neugierde irgendwie zu vermitteln, also das zu lehren. Ja. Und auf der anderen Seite ein Fach ist, das dafür, wie prädestiniert ist eigentlich eine Form der Neugier zu entwickeln.
Ja.
Also dass ich erinnere mich an Momente, also es gibt Texte oder Beschreibungen, also gerade hier in Weimar, wo dann ja sehr nah an eben irgendwie auch direkt an dem Material gearbeitet wird, wenn man dann diese Texte zum Beispiel von Bernhard Siegert über die Tür liest und sich dann auf einmal denkt, wow, also so, das ist ja der Wahnsinn. Also so dieses völlig mundäne Objekt, das so viel Macht die ganze Zeit, in beiden Sinnen des Wortes.
Du meinst mundane, also eigentlich profan, völlig
weltlich. Ja, also völlig egal. Also scheint total egal
zu sein. Tür gehe ich durch.
Ja,
und auf einmal ist da ein Aufsatz mehrere Seiten lang und was da alles.
Und dann ist es auf einmal so, und es macht auch einen Unterschied, durch was für eine Tür ich durchlaufe oder was für Türen es zu spezifisch historischen Zeitpunkten an spezifischen Orten gibt. Oder auch zum Beispiel auch dieses Das ist das Beispiel, das ich gerade eben meinte, mit einfach zu tanzen auf unterschiedliche Musik und direkt zu merken, oh, da irgendwie wieder strebt sich gerade irgendwie was auf, auf so einen Partyschlager zu tanzen und danach kommt ein Indie-Rock-Song und auf einmal bin ich wieder total dabei oder sowas.
Okay, jetzt ist aber interessant. Und jetzt, wenn ich das verbinde, dann ist es eigentlich so, was wir an der Uni leisten, ist die Neugier auf den Partyschlager oder auf den, also da eine Tanzform dazu zu finden und nicht den Rocksong, auf den ich eh schon immer getanzt habe, immer zu sagen, ja, was mache ich an der Uni, da tanze ich weiter Rock, sondern zu sagen, wie gehe ich eigentlich auf die Blasmusik von Samstagabend ab, wenn ich die ich eigentlich ablehne. Wie kann ich neugierig werden auf etwas, was mit mir gar keine Resonanz hat?
Oder ich glaube, weniger im Sinne von also so Neugier auf etwas zu polen, was mich vielleicht direkt nicht interessiert, sondern das auch. Also so vielleicht auch mal quasi zu sagen, so es gibt Dinge, die ich eigentlich alltäglich stark gesagt ablehnen würde. In denen aber dennoch so viel sich mir offenbart, wenn ich eben diese neugierige Linse der Medienwissenschaft aufziehe, zum Beispiel. Aber auch eben zu sagen, okay, es gibt vielleicht auch Dinge, die euch schon interessieren.
Ah ja, genau.
Zum Beispiel, keine Ahnung, also so Leute, die hobbymäßig gerne Fußball gucken gehen, was ja auch zum Beispiel dann eben total, also oftmals sind so, haha, so das ist halt intellektuell nicht so super anspruchsvoll oder sowas.
Ach, ist es wieder. Also in meiner Studienzeit haben alle Professoren sich dauernd über die Bundesliga unterhalten. Das war total angesagt. Also
ich weiß nicht, wie es auf Professorenebene ist, aber auf Studierendenebene würde ich sagen, ist Fußball nicht so da. Leider. Aber das darauf müssen wir nicht eingehen. Oder, keine Ahnung, Fußball gucken. Filme ist ein offensichtliches Beispiel. Aber auch dann so Sachen wie zum Beispiel DJ-Sets, also auflegen oder sowas, und man dann quasi sagt, okay, das ist nicht einfach was dir aus so einem alltäglichen Kontext einfach Freude bereitet, sondern das ist ein riesiger Medienverbund, wo unfassbar viele Dinge gleichzeitig passieren, unfassbar viele Operationen relevant werden, unfassbar viele kulturelle Phänomene daran greifbar sind, untersuchungswürdig sind. Und ich glaube, dass es dann halt eben auch einfach diese Neugierde zunächst erstmal einfacher fällt.
Ja.
Wenn man halt irgendwie schon einen Bezug dazu hat, na klar. Aber die dann noch so ein bisschen weiter zu drehen, weiter zu pushen, darüber hinauszukommen, einfach zu sagen, ja, wenn ich diesen Song spiele, gehen alle Hände hoch. Sondern dass da noch viel, viel mehr passiert.
Und jetzt sagen die Leute immer, das höre ich, also ich mache ja viel Filmwissenschaft oder ich bin ja im Kern Filmwissenschaftler, und dann höre ich immer, ah, da geht einem aber durch die Wissenschaft der Spaß am Film verloren. Was würdest du dazu sagen?
Ich finde das, das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder zu hören bekomme. Also, also ich habe in vielen WGs schon gewohnt, wo ich dann natürlich auch mit Leuten zusammen gewohnt habe, die jetzt nicht unbedingt eine Geisteswissenschaft studieren oder so. Und dann kommt das, das Argument kommt ja auch oft in unterschiedliche Richtungen. Also mir gefällt dieser Film gerade nur, weil ich diesen wissenschaftlichen Blick habe. Oder andersrum, ich kann diesen Film nicht gut finden, weil ich diesen wissenschaftlichen Blick habe.
Also in beide Richtungen.
Also keine Ahnung, wenn man dann so einen Film wie Beau Travail oder sowas von Claire Denis guckt oder sowas. Mhm. Das ist ja ein sehr langsamer, sehr stummer, also sehr leiser Film irgendwie. Und dann, das kann man jetzt auch nur gut finden, wenn man da irgendwie schon wenn man 3000 Filmanalyse-Tools gleichzeitig im Kopf hat laufen lassen.
Spezialistenfilme sozusagen. Ja, genau. So akademisches Interesse-Filme oder so. Das ist ja sehr grauenhaft. Aber es ist natürlich schade, wenn man
Aber ich bemerke bei mir, aber ich weiß nicht, wie man das universalisieren kann, aber ich denke, dass das zu einem gewissen Grad möglich ist. Zum Beispiel, also so ein Film wie Transformers, sowas, was ja oft dann halt so klar, also ist ja.
Dann sagt man Unterhaltung. Die unterhalten die Filme und die anderen sind.
Kulturindustrie ist und so weiter.
Ja.
Aber selbst wenn ich jetzt ich genieße diesen Film erst, seitdem ich wissenschaftlich Filme gucken kann, sozusagen.
Also genau so rum.
Genau.
Die Angst vor dem Kulturindustrie Produkt imprägnierst du durch das akademische Interesse.
Ja. Also so ich finde
es. Ich kenne das, ja.
Ich finde es total aufregend. Also so, ich habe, also so wenn sich diese Filme plötzlich, sie zeigen sich ja einfach nochmal anders.
Ja.
Und ich finde, das ist ja gerade eigentlich das Spannende. Ich kann nicht dieses Gefühl teilen, auch einen Film zu gucken und einfach das Interesse daran zu verlieren, weil ich irgendwie die ganze Zeit schon so versuche, irgendwie, oder ein Album zu hören und dann, da versuchen sie jetzt auf dieses Genre und so weiter zu rekurrieren. Ich finde, dass aus meiner Perspektive habe ich durch diese unterschiedlichen Zugangsweisen nochmal unterschiedliche Arten und Weisen, Kunstwerke oder generell Konsumptionsmittel zu schätzen, zu lernen.
Gelernt. Also die Wissenschaft macht also das Erlebnis des Gegenstandes, mit dem man sich beschäftigt, intensiver und vielleicht auch tiefer und differenzierter, reicher, vielfältiger und so weiter. Das könnte dann auch Aufgabe der Lehre sein.
Ja.
Anstatt in der Lehre darauf abzustellen, die Welt zu erobern und dann in Schubladen, also letztlich zu domestizieren und darüber zu verfügen. Es geht eigentlich eher darum, das sagt ein Kollege immer, wir eröffnen, genau, Jörg Paulus sagt das immer, mit dem haben wir sogar schon gesprochen, der sagt immer, uns geht es eigentlich darum, die Fragen dauernd zu vervielfältigen. Mhm. Das werden Sie schnell merken. Das ist am Anfang auch frustrierend, dass aus jeder Frage eine neue Frage kommt, aber dass dieses Fragen eine Haltung ist, die möglicherweise auch was mit Neugier zu tun hat, wo man sagt, wir lernen die Kunst des Fragens, um ständig in dem Weltkontakt oder in den Kontakt mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigt, in einen Dialog zu treten, in dem wir selber also eigentlich die Oberhand verlieren. Und das die Kunst des Fragens wäre dann das, was wir also die ganze Zeit lernen, weil uns durch das Fragen dauernd alles neu erscheint. Also wir beantworten gar nicht, wir bekleben nicht, wir kategorisieren nicht, wir sortieren und ordnen nicht. Das wäre eine falsche Vorstellung. Aber ich glaube, hinter dieser Vorstellung steckt dann die Angst, dass man sagt, wenn ich den ganzen Film beantwortet habe, dann ist er ja tot. Was ja stimmt, also man kann ja Filme töten, man kann alles töten, aber man kann eben auch Belebungsvorgang. Die Lehre ist möglicherweise ein Belebungsvorgang.
Es ist, ja, also es gibt bei, um jetzt noch so ein bisschen, ein bisschen wissenschaftliches Posertum mit rein zu.
Bitte, ja,
meine. Es gibt bei Roland Barth eine Textstelle, wo er eben sagt, dass sobald sobald, entweder es ist ein Text oder ein Werk, jetzt blamiere ich mich ein bisschen, aber sobald da quasi eine finale Bedeutung versehen wird, ist es vorbei. Mhm, also so ab da ist da nichts mehr zu holen. Mhm, und ich glaube, genau davor muss man zurückschrecken. Genau, ich glaube, das ist quasi die Aufgabe einer praktischen Neugier vielleicht auch.
Ja.
Also so wie ich finde, das ist aus dem Satz von Jörg Paulus, der sehr gut herauskommt. Also sozusagen einfach weiter Fragen stellen.
Ja.
Eine Antwort ist temporär, die kann aber durch quasi das Drehen von bestimmten Schrauben in der Argumentation nochmal gelockert werden.
Mhm.
Und in diesem konstanten Fragen stellen, auch Mittel also ich glaube, das ist ja auch quasi das, weswegen geisteswissenschaftliche Konzepte immer wieder weiter konzeptualisiert werden, neu bearbeitet werden, neu formiert werden müssen, dass neue Fragen letzten Endes möglich sind.
Mhm.
So, und damit eine Neugier nicht einfach oder ein, es kann ja nichts ausgeforscht sein.
Ja, das ist aber, bei Faust ist es ja gleich im Mono, da ist ja das
aber selbst
in der Eröffnung das große Leiden.
Ja.
Warum werde ich nie fertig?
Aber ich weiß nicht, ist das denn so ein großes Leiden, sozusagen nie fertig zu werden?
Also bei Faust habe ich so empfunden.
Ja, aber der geht dann auch einen Deal mit dem Teufel ein.
Also ich glaube, wo das hinführt, siehst du.
So, wo das hinführt, ist dann die andere Frage. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch noch eine weitere Aufgabe von Lehre, denn gerade in der, also so die Angst davor zu nehmen,
ja,
die Angst zu nehmen vor möglicherweise, also vor dieser ganzen, vor dieser ganzen Angst von poststrukturalistischer Analyse, es gibt keine Bedeutung mehr, davor die Angst zu nehmen.
Ja.
Also so zu sagen, es,
das ist interessant. Es geht um Angst und Affizierung.
Ja.
Eigentlich hochinteressant, ne? Also wir reden hier über Lehre und holen die Konzepte der Angst und der Affizierung raus. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen zurückführen, aber wir können an dem Thema dranbleiben, aber du hast ja noch mehr Lehrerfahrung dann auch gemacht. Also jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir im Erfahrungssetting noch in Freiburg, jetzt in der mittlerweile organisierten Seminarform, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hast du gesagt, und das ist vorlesungsgebunden, da hast du schon Fragen drin und so und so. Und dann hast du hier im Vorkurs, hier in Weimar, dann im Vorkurs Lehre gemacht und ein Tutorium gemacht. Und das sei ganz anders gewesen, so habe ich das verstanden. Kannst du die Andersartigkeit beschreiben und auch deine Erfahrungen in dem Vorkurs?
Ja, also der Vorkurs sah folgendermaßen aus. Also im Vorkurs, das ist ich weiß gar nicht so ganz genau, es ist ja in der Bauhaus-Tradition verankert, also so im frühen Bauhaus müssen die auch alle schon den Vorkurs machen.
Ja, ganz genau, da ist die Inspiration ein bisschen her und wir haben das in der Medienwissenschaft eingeführt oder in der Medienkultur Erstsemester eingeführt als Reminiszenz darauf in dem Bauhaus-Jubiläumsjahr 2018. Da haben wir das erste Mal gemacht, haben gesagt, wir machen jetzt auch Vorkurs. Die Architektur macht das schon immer. Mhm. Das ist bei denen so ein Ankommen, die machen das sogar so. Oder ich weiß nicht, ob sie es konsequent immer so machen, aber immer wieder oder häufiger habe ich jedenfalls davon schon gehört, dass sie sich zeichnend von Belvedere herab, glaube ich, oder von irgendeinem Rand Weimars an in die Stadt hineinbegeben, bis sie dann über die zwei Wochen hinein mit verschiedenen Aufgaben in die Stadt reinkommen. Also vielleicht habe ich es jetzt auch, aber das, so eine Form gab es wohl mal. Ja. Und bei uns war eben so, ja, Medienkultur. Wir haben auch eine Praxis, so war eben Werkstatt, Vorkurs, Material und so und so. Wir haben die Praxis der Theorie und so kam der Vorkurs zustande. Okay. Wie waren deine Erfahrungen im Vorkurs?
Also ich hatte dann eine Station sozusagen, wo dann im Verlauf von diesen zwei Wochen immer wieder durchmischte Gruppen ankamen, also aus Architektur, Urbanistik, Medienkultur, einige aus Kunst und Gestaltung. Und wir den für anderthalb bis zwei Stunden, ich glaube, es waren anderthalb, oder waren es zwei Stunden, ist ja auch völlig geil, eine Aufgabe gegeben haben. Diese Aufgabe bestand darin, das ist hier um die Ecke, das ist bei der Bauhaus Factory gewesen, dass wir sozusagen einen Ort hatten, wo, wenn man sich vor den hinstellt, hat man wirklich gar keine Ahnung, was der einem eigentlich sagen soll. Was ist hier? Keine Ahnung. Was ist das für ein Gebäude? Und wir dann quasi überlegt haben, wie können wir den Leuten, die hier sind, Methoden beibringen, wie sie sich so einem Raum erschließen. Und haben die dann in Kleingruppen aufgeteilt, die sollten um das Haus umgehen und Spuren sammeln. Mhm. Das heißt, sich die Briefkästen angucken. Was stehen da für Namen? Was für auch materielle Veränderungen gibt es an dem Haus. Was liegt hier zum Beispiel rum? Ah, hier liegen ganz viele Zigaretten. Das heißt, hier passiert das und das. Da hinten ist ein Briefkasten, der irgendwie alleine steht. Was hat das zu bedeuten? Und haben denen dann die Aufgabe gegeben, erst also ganz am Anfang erstmal auch dieses Haus zu versuchen auszumessen, aber ohne Metermaß. Also dass wir denen quasi gesagt haben, okay, versucht euch eigene Einheiten auszudenken, mit denen ihr dieses Haus auch erschließen könnt. Um damit auch zum Beispiel diese Kontingenz auch von Medien des Messens oder sowas näher zu bringen. Also, dass das Metermaß einfach eine auch durch Körpertechniken abgeleitete Form ist, die wir aber auch durch andere Formen des Messens jetzt nicht zwingend ersetzen können, aber auf jeden Fall damit das schon mal aufzuzeigen. Dann natürlich spielt da auch Zeichentheorie oder auch dieses Konzept der Spuren eine Rolle. Ja. Und haben sie dann auch gebeten, sich danach eine Geschichte auszudenken darüber, aus diesen Spuren, die sie gesammelt haben. Spannenderweise, und das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, oder beziehungsweise, da, auf die Beobachtung komme ich gleich zurück. Ich glaube, erstmal, um das abzugrenzen von dieser vorlesungsgebundenen Form der Lehre, wonach du ja gefragt hast.
Ja.
Es war eine Form der Lehre, die viel, viel dynamischer und viel mehr, auch Reaktions- Fähigkeit von beiden Seiten verlangt hat.
Ja, interessant.
Also, weil es gab Gruppen, die konnten mit diesen Aufgaben so viel anfangen, haben so viel gefunden, haben sich tolle Sachen ausgedacht. Es gab Gruppen, die waren völlig überfordert damit.
Ja.
Und man dann jeweils immer auch gucken musste, wie reagiert man da jetzt darauf? Weil jede Gruppenkonstellation funktioniert anders. Dadurch, dass es ja auch quasi immer wieder andere Gruppen waren. Wenn ich über ein Semester lang eine Gruppe habe, weiß ich irgendwann ungefähr, wie ich die krieg.
Stimmt.
Oder weiß, auf wen ich mich verlassen kann vielleicht auch, dass die Person vielleicht auch was sagt, wenn man vielleicht mal in die Richtung guckt oder so.
Ja.
Da war das aber so, dass wir die ganze Zeit auch so Gruppengefüge nochmal neu irgendwie lesen mussten, nochmal schauen mussten, okay, wie können wir da jetzt so ein bisschen nochmal was anregen, keine Ahnung, wenn es ans Messen geht, sagen, guck mal, da hinten liegt ein Stock, vielleicht könnten wir damit was machen, ganz plump gesagt.
Also,
Also sowas oder auch rumlaufen und mal so, was liegt denn hier auf dem Boden? Na ja, wieder gehen, sodass die dann halt irgendwie so.
Das hast du so induziert als Lehrperson. Genau. Okay, das war ein bisschen deine Aufgabe.
Genau, also wir waren jetzt drei Lehrende, also eine Person aus der Architektur und eine Person aus der Urbanistik war noch dabei. Und wir dann halt so ein bisschen versucht haben, die dann irgendwie auch anzuleiten. So, aber am Anfang war das.
Oh, ein Stock, wer weiß, was man damit machen kann.
Am Anfang war das unfassbar unbeholfen. Also es war so, was ist denn mit diesen Briefkästen los? Einfach weggegangen und irgendwann hat man dann so ein bisschen auch so, dadurch, dass wir diesen Ort irgendwann in- und auswendig kannten.
Sehr schön.
Aber die trotzdem teilweise Dinge gefunden haben, die wir nicht gesehen haben. Das war wirklich. oder teilweise, das gab auch total lustige Momente, wo die dann quasi gesagt haben, wir messen das jetzt nicht aus, wir messen die Zeit, wie lange es braucht, dass wir als Gruppe um dieses Gebäude rennen.
Ja, ja, ja.
So Sachen, wo man sich dann auch, wo man dann als Lehrende plötzlich, ah ja, Mensch, stimmt,
Zeit,
das ist lustig,
laufen,
ne?
Also, ja, ja, stimmt.
Warum nicht mal so machen? Und ich glaube, dieses konstante Aushandlungsverhältnis, das dann da bestand, und das viel, viel schneller passiert ist, wo ich auch glaube, dass das in quasi wöchentlich immer gleiche Gruppe, gleicher Raum ablaufende, ist das ähnlich. Aber, oder es hat es quasi noch mal in seiner Dynamik, in was für eine Geschwindigkeit das haben kann, wie das auch sich teilweise irgendwie selbst ausbremst, irgendwie auch, hat es das noch mal sehr, sehr stark gemacht, dass das auch das ein Aspekt von Lehre ist, dieses Aushandlungsverhältnis zwischen Lehren, also beiden Seiten des Lehrens letzten Endes, des Lehrens und des Lernens.
Ja, das dann so immer hin und her wechselt zwischen den Akteuren eigentlich, ja. Das ist dann so ein ganz eigenes Ding. Das finde ich alles sehr, sehr interessant. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, was dann für eine Evaluationssituation draus wird. Also wie können die Lernenden beurteilen, was sie gelernt haben und wie sie das gelernt haben und wie ihr das gelehrt habt und so weiter. Ich habe jetzt gerade hier so gehört von dem Messen und dieser Situation. Also es geht um Urteilen, um Unterscheiden, letztlich auch um Kombinieren irgendwie auf eine Art, um dann Ansammeln und Rechnen. Das wäre dieser Teil des Messens. Dann hattet ihr Spuren, da geht es um Finden, da geht es um sowas wie Lesen, also auch Erkennen, Beziehen und so weiter. Und dann geht es um Erzählen und da werden dann Erzählungen draus. Also das hat ja wirklich, das hat ja eine regelrechte Verlaufsform. Das ist ja auch interessant, weil das Phasen sind und Prozesse, die kann man unterscheiden, die kann man benennen und eigentlich spielt ihr da im Grunde ein Spiel mit so Sachen. Wann kommt diese oder wie setzt das ein, diese Reflexion zu sagen, aha, das habe ich jetzt, das kann ich ja mit, ich meine, so gehe ich auch an Texte ran und so weiter. Das kann ich ja dann alles übertragen. Das ist ja wie so ein Modus oder wie so ein Muster. Wie seid ihr damit umgegangen?
Wir hatten am Ende, also wir hatten dann ja quasi diese Aufgabe, konzipiert eine Geschichte in Sechsergruppen waren das dann, glaube ich. Und dann hatten wir eben Kaffee vorbereitet und am Ende dieser zwei Stunden saßen wir dann alle in großer Runde zusammen, haben Kaffee getrunken, die haben ihre Geschichten erzählt. Und wir hatten sie dann eben auch schon darum gebeten, irgendwie zu versuchen, wie sie oder zu versuchen, darüber zu reflektieren, wie sie aus den gefundenen Spuren oder auch aus diesem Vorgang des Messens diese Geschichte konzipiert haben. Und wir dann auch direkt Nachfragen gestellt haben, wie sie zum Beispiel auf den Schluss gekommen sind, dann auch relativ direkt öfters auch versucht haben, es klar zu benennen, wenn es Schwierigkeiten gab irgendwie, also so im Sinne von, ja, ist halt einfach passiert, ne? Also keine Ahnung, haben wir halt einfach so gemacht, dass wir dann gesagt haben, okay, aber also so möglicherweise ist ja auch diese nicht direkt menschliche Bezugnahme von verschiedenem Material, das da rumliegt, auch ausschlaggebend in diesem Sinne. Also wir haben dann eben so eine Reflexionsrunde am Ende gemacht, wo wir denen auch nochmal grob erklärt haben, was so unsere Idee war von dem, was man hier macht. Wo ich persönlich auch sagen würde, ich glaube, das kann man eleganter lösen.
Ja, inwiefern? Ich finde es auch gut, man kann ja nicht nur erzählen, was man alles gut gelungen ist, sondern man muss ja auch sagen, da war es anders, das ist ja
also
auch
ein Teil. Ich glaube nämlich, dass so, weil das wäre genau das, was wir am Ende einen Deckel drauf machen. So, das ist das, was wir euch hier beigebracht haben. Das merkt ihr euch jetzt, dass das nämlich so ist.
Dass es so ist.
So, und dann könnt ihr das auch den anderen Gruppen erzählen, dass es das ist, was ihr hier gelernt habt, weil wir euch gesagt haben, dass ihr das hier gelernt habt. Und ich glaube, genau das sollte es nämlich nicht sein.
Aha, interessant. Ganz wichtiger Punkt.
Also Spitze. Ich glaube, ich finde auch zum Beispiel das Formulieren von Lernzielen schwierig.
Schwierig.
To say the least. Also, weil das kann man, also man kann sich schon einen groben Plan machen, was es geht. Und man sollte auch in irgendeiner Weise eine Art Rahmung haben, um was es gehen kann. Aber was letzten Endes, glaube ich, also es ist ja genau, also genauso wie AutorInnen nicht fähig sind, darüber zu entscheiden, was letztlich mit deren Text passiert, ist auch eine Lehrperson nicht in voller Kontrolle darüber, was gelernt wird.
Guter Vergleich, ja.
Und ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, genau das einzuholen. Nicht quasi abzufragen, habt ihr das jetzt gelernt? Ah ja, super, weiter geht's. Sondern so, was genau habt ihr jetzt hier gelernt? Und dann gar nicht mal jetzt irgendwie am Ende noch so ein fünf Minuten, wie wir das gemacht haben, so darüber schwingen, ja, und hier geht's darum und das ist total wichtig und das ist für euch wichtig deswegen und für euch wichtig deswegen und für euch wichtig deswegen. Und damit macht man ja genau diese Schubladenbeantwortung, die du vorhin schon mal angesprochen hattest. Sondern ich glaube, es geht viel spezifischer um auch den Überschuss an Lerneffekten. Also das, was man niemals hätte denken oder erwarten können, was gelernt wird. Und dass das vielleicht in so Feedback-Konzepten stärker gemacht werden sollte. Also im Sinne von, also da geht es dann ja auch um die Frage, womit haben wir uns als Lernende wohlgefühlt, wo könnte man nochmal anpassen und so weiter. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, danach zu fragen, was sind diese Sachen, also einfach so ganz, also die wissen ja selber nicht, was sie gelernt haben, wovon die Lehrperson nicht hätte ausgehen können, sondern aber das nochmal irgendwie herauszufinden. Ich habe jetzt keine konkrete Idee, wie man das präzise machen könnte. Aber ich glaube, das wäre das, was für mich sich als unglaublich produktiv erweisen könnte und sollte am Ende, diese Überschusslerneffekte.
Also ich glaube, kann ich jetzt schon sagen, dass ich doch das jetzt schon die Erfahrung mache, dass es in diesen Gesprächen hier genau darum immer wieder auch geht. In den Gesprächen mache ich wirklich die Erfahrung, dass es eben eine Vorstellung von der Lehre gibt und dann gibt es eine Erfahrung von Lehre und dann gibt es auch ein Wissen von der Lehre, dass sich eigentlich Gespräch für Gespräch erst zeigt, was ich so auch noch gar nicht hatte, weil wir hier was verbalisieren manchmal oder weil wir jetzt an dieser Stelle auch was verbalisieren müssten, wofür wir eigentlich noch gar keine Worte hätten. Hier kommen wir gerade in dem Bereich Lernziele und dann natürlich, du kannst Ziel verfehlt oder getroffen. Das ist aber eine Fantasie beim Lehren. Das ist auch eine Fantasie in der Kunst, das ist eine Fantasie beim Film, das ist eine Fantasie. Da macht man zwei Register auf. Das eine Register ist der Plan, das andere ist der aufgegangene Plan, den man drüberlegen kann und die Abweichungen vom Plan und so weiter. Das ist irgendeine Fantasie über was, die in der Lehre so eine große Rolle gar nicht spielt. In vielen Gesprächen, nicht nur im Podcast, merke ich immer wieder, dieser kalkulierte Überschuss, also es ist irgendwas kalkuliert, aber es ist auch irgendwie was entsteht, weil ich nämlich und dem man dann folgt, also du hast vorhin diese reaktiven Situationen und so weiter. Ich finde das wirklich hochinteressant, dass Lehre irgendwie eine Art ist, einen Raum zu öffnen. Also hat viel damit zu tun. Und ich selber habe die Erfahrung gemacht mit einem Seminar, von dem ich genau weiß, was rauskommen soll, wo ich mir dann überlegt habe, und dann lernen wir das, und dann lernen wir das, und dann lernen wir das. Dieses Seminar ist gescheitert. Und jetzt kann man sagen, was ist Scheitern? Scheitern ist, es gibt keine Mitarbeit, es gibt kein Interesse, es entsteht kein Lauf, es entsteht kein Miteinander und so weiter und so weiter. Also so war die Erfahrung, die ich dann irgendwann Scheitern genannt habe. Also die Teilnahme. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich mit dem Teilnehmen? Und ich glaube, ich hatte gar keine Teile angeboten, die man da nehmen kann oder was, wenn man das Wort direkt eins zu eins nimmt, sondern da war so ein fertiges Ganzes und da konnte man also sagen, ist, aber es ist noch nicht mal besonders, wo findet der Stoffwechselprozess, die Anverwandlung und so weiter, für Verwandlung war keine Luft, es sollte ja alles werden, wie ich mir das ausgedacht habe. Und ich merke das auch in kleinen Momenten des Lehrens, wenn ich eine Frage stelle und die Antwort gibt schon, also so eine quasi so eine Wissensfrage oder so, wenn ich sage, na, wann war denn und wer war und so weiter, in dem Moment sinkt, also kann ich förmlich sehen, wie das Seminar herabsinkt und dann zu einer glatten Fläche wird und alle, die vorher noch Wellen waren, sind einfach weg. Und das sind die suggestiven Fragen. Die suggestiven Fragen sind richtige Killer. Und das ist ein bisschen wie ein suggestives Seminar. Ich weiß schon, was ihr am Ende wissen müsst. Ich glaube aber, dass es Fächer gibt und Fächerkultur, also insbesondere bei uns in der Geisteswissenschaft oder in diesen ästhetischen und so weiter, da müssen wir ganz anders kalkulieren und ganz anders machen. Ich habe jetzt schon von allen Seminaren, ja, es sind ja kleine Seminare hier auch, in allen Gesprächen die Erfahrung gemacht, dass es in allen Fächern eine Rolle spielt. Aber bei uns vielleicht besonders, weil wir eben Neugier und Fragen, das ist eigentlich das, was wir, das ist unsere Praxis. Aber ich frage mich, wie geht das eigentlich, wenn man das jetzt in Mathematik oder mit Formeln und so weiter, wo man einfach sagen, das ist das, was du am Ende können musst. Ich kann mir aber vorstellen, dass es über die Verabredung funktioniert, dass also alle, die kommen, über diese Verabredung da auch reingehen. Und dann, glaube ich, ist es auch wie beim Spracherwerb und so weiter und so weiter. Also das mag ich zum Beispiel beim Sprachenlernen total gerne, dass ich einfach reingehe und im Grunde nicht mitarbeiten muss, sondern nur das machen muss, was die da mir sagen und die Sprache nach 4 Wochen dann mehr oder weniger schon mal stammeln kann. Wie automatisch. Und ich glaube, dass man da Felder unterscheiden kann, in denen sich Lehre bewegt oder verhalten muss. Hast du Erfahrung mit solchen anderen Formaten? Also alle Erfahrungen, die du ja bisher geschildert hast, die kommen ja aus diesem geisteswissenschaftlich-theoretischen, aus diesem Beteiligen und Anregen und Fragen induzierten. Aber hast du als Lernende Erfahrung mit Fächern, die ja so letztlich Wissenseinheiten sehr deutlich vorformulieren und die dann eine Formatierung haben?
Also ich habe 2 Erfahrungen. Die eine ist tatsächlich aus der Geisteswissenschaft, die andere nicht. Also das Erste, das kann ich relativ schnell. Ich hatte ja im Nebenfach, habe ich deutsche Literatur studiert. Und da gibt es dann im 2. Semester verpflichtend die Freiburger Horrorvorlesung Grundzüge der Gattungspoetik.
Ach, schau an.
Das ist so, das hört man ja immer wieder aus den Naturwissenschaften, dass es Vorlesungen gibt, die so gigantische Durchfallquoten haben. Die beste Note ist eine 3,3. Und ja, das ist quasi,
das ist
das Äquivalent der Germanistik. Das ist quasi eigentlich, was ist ein Drama, was ist Lyrik und was ist Prosa. Ja. Darum geht's. Und das muss man rigide genau lernen.
Ja.
Und da wird dann am Ende eine Klausur gegeben und da wird bis ins kleinste Detail geguckt, dass genau das da steht, was in der Klausurvorlage steht. Und daran wird dann die Note gemessen.
Also die beiden Register, also die Muster, wo das ausgefüllte Muster über dem anderen mit wenigen Abweichungen passen muss, ja, oder möglichst wenig oder keiner.
In meinem ganzen Studium, glaube ich, für nichts mehr gelernt als für diese Klausur. Und ich hatte am Ende eine 3,7 oder so.
Und das war eine der besseren Noten?
Das, ja.
Also in dem Fall ja, wie in Jura oder sowas, ausgezeichnet, sehr gut. Ich habe
danach mal erfahren, es gab eine 1,3.
Seit es die gibt, oder?
Nein, in dem Jahr. Aber die haben uns tatsächlich, okay, am Anfang der Vorlesung haben die uns erzählt, also so, stellen Sie sich schon mal drauf ein, eine 1,0 ist quasi fast unmöglich, was ich auch schon einfach einen völlig komischen Move finde, irgendwie, yeah, am Anfang das schon so zu konstatieren. Und die meinen auch so, ja, wenn das jemand bekommt, dann schlagen wir die Person direkt für ein Stipendium vor und so weiter. Und das so, okay, komischer Anreiz erstens. Yeah. Und aber, yeah. Also ja, und also so.
Erstes Semester.
Zweites.
Zweites Semester, genau. Gattungslehre.
Ja, im ersten Semester macht man mittelalterliche Literatur, da muss man auch Mittelhochdeutsch lernen. Das ist auch so ähnlich, aber da war es irgendwie nicht so. Da hatte man mehr Freiraum auch. Das Spannende ist, in dieser Klausur muss man Texte analysieren und interpretieren. Und trotzdem gibt es dann, im Deutsch-LK, ja, also gibt es dann quasi ein Muster, das erfüllt sein muss. Und ja, das war für mich eine ganz komische Erfahrung. Und
Paradigma des Musters, des Messens, ja, des Präzisen und so weiter, also Wissenschaftsparadigma.
Das ist auch was ich danach so. Also ich weiß, dass es in anderen geisteswissenschaftlichen Fächern das auch manchmal gibt, aber so habe ich das danach auch nicht mehr erlebt, sondern mehr über so ein Lernen, das mehr auf quasi diesen Überschuss aus ist. Das war bei dieser Vorlesung halt überhaupt nicht so.
Herrlich, ganz, ganz spannend. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Die Zeit läuft uns jetzt aber auch davon. Aber wie siehst du es heute? Wie lebst du heute mit dieser Vorlesung? Was macht die in dir? Nährt die dich noch? Oder musst du sie loswerden? Musst du sie rausschwitzen? Oder wie? Ja, kann ja sein. Also wie blickst du von heute auf diese Erfahrung Vorlesung? Und wann greifst du drauf zurück? Wann bringt sie dich zum Stolpern?
Also ich hab nur gute Erinnerungen tatsächlich an diese Vorlesung.
Sieh
auch
an.
Auch wenn, weil es war ein schöner Sommer. Wenn die Vorlesung fertig war, konnte man halt abends rausgehen, die Sonne hat noch geschienen, deswegen das. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich quasi viele Sachen aus dieser Vorlesung noch präsent. Aha. Das auf jeden Fall. Ich habe nur oft Schwierigkeiten, sie in irgendeiner Weise so zu verwenden, dass sie mich irgendwie weiter wegbringen als das, was dort vermittelt wurde.
Also
gerade in Bezug auf so Sachen wie Lyrik oder sowas. Also so, ich kann inzwischen, oder ich kann immer noch, kann ich Gedichte, also vormoderne Gedichte sehen und weiß, okay, das ist das Versmaß oder das ist ein Alexandriner oder sowas und so weiter. Das ist noch da, aber mehr als das bringt es mir leider gerade auch nicht. Und ich glaube, das ist das, was ich dann oft so auch bedauernswert finde, weil ich Literaturwissenschaft zum Beispiel unglaublich spannendes Feld finde, in dem ich gerne mehr machen würde, ich dann aber halt oft merke, so wie mir das damals vermittelt wurde, habe ich aktuell gar nicht die Möglichkeit oder müsste mir quasi das anders nochmal, also müsste das anders nochmal lernen, um es halt produktiv anzuwenden. Deswegen auf der einen Seite war eine auch, also so eine, das war so eine richtig romantische Vorlesung halt irgendwie auch. Also
was
so,
meinst du mit romantisch?
Also man konnte die total gut romantisieren, also in Bezug auf, man musste dafür jede Woche mehrere Gedichte lesen oder ein Drama lesen oder sowas. Ja. Und man saß halt anderthalb Stunden in einem Raum und es ging nur um Literatur. Das ist schon irgendwie eine total so, das heißt es, Literatur zu studieren. So, das war halt das. Aber auf der anderen Seite bedauere ich es ein bisschen, dass nicht mehr so danach geguckt wurde. Wobei das dann ja auch eine Frage ist, die man dann im Verlauf des Studiums dann näher angeht, wie man quasi diese Konzepte genauer ausschöpfen kann vielleicht auch. Aber gewisse Dinge aus dieser Vorlesung wurden dann danach nie wieder zu irgendeiner Art und Weise ausschöpfbar gebraucht.
Mhm. Das also das ist eine Erkenntnis, mit der du jetzt im Grunde weitere Fragen entwickeln könntest und dann die Vorlesung wieder fruchtbar machen. Ja. Und insofern kannst du, ist es doch ein Acker, an dem du was anbauen kannst oder ein Stück Beet oder sowas in der Art. Ja, sehr schön. Die Zeit ist leider vorbei, aber das war ja auch ein sehr schöner Schluss. Hat mir gut gefallen. Vielen Dank, lieber Jan, für das schöne Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Zwischen Magie und Handwerk, ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.